Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Lena Kleine-Keimer.
Beruf?
European Communication Manager bei World Bicycle Relief.
Heimatort?
Melle in Niedersachsen.
Wohnort?
Arnhem in den Niederlanden.
Schicksal oder Zufall?
Schicksal.
Wo? Radeln durch Afrika oder Radeln durch Südamerika?
Südamerika.
Glühwein oder Gin Tonic?
Gin Tonic.
Yeah. Oh Gott, Lena, ich weiß gar nicht, ob ich die nächste Frage stellen soll. Unsere gängige Einstiegsfrage. Oh, welches Rad hast du in der letzten Zeit gerne wohin genommen?
Ich fahre immer noch gerne. Ich fahre sehr oft, fast täglich, mein Swapfeeds. Ich habe ein E-Bike von Swapfeeds und radel damit mit den Kindern. Eine vorne, eine hinten zur Kita.
Und hattest vor kurzem einen Unfall, Gott sei Dank, ohne Kinder.
Richtig, die waren nicht drauf, als mich ein Auto erwischt hat, mitgenommen hat. Ja, da war das Swapfeeds kaputt, aber Lena zum Glück noch einigermaßen heile.
Sehr gut. Und das passiert auch in den Niederlanden.
Richtig.
Aber darüber sprechen wir vielleicht später. Ich habe dich gebeten, ob wir vielleicht noch mal ganz kurz am Schluss drüber sprechen. Deinen Eindruck der Infrastruktur in den Niederlanden im Vergleich zu dem, was du aus Deutschland kennst, jetzt über die Jahre. Aber erstmal freue ich mich ungemein, dass wir zwei zusammensitzen und uns unterhalten. Es ist Freude, es ist auch so ein bisschen Stolz. Und was mich vorhin aber fast überwältigt hat, war so dieses irgendwie, wer hätte das gedacht, Moment. Ja. Mhm. Also so ein bisschen dieses back in the times, who would have thought. Weil, also ich muss das aufklären, wir haben uns vor 11 Jahren schon kennengelernt.
Krass.
Yeah. Und ich habe von World Bicycle Relief gehört, ich weiß gar nicht mehr wo. Und wir haben uns kennengelernt, ich habe über euch geschrieben und es war am Anfang des Jahres vor allem dann ein Artikel, weil ich wusste, ihr werdet in dem Jahr 10. Mhm. Und ich dachte mir, ich muss am Anfang des Jahres schreiben, weil danach seid ihr durchgenudelt, weil jeder schreiben will. Und ich will da, das ist so ein bisschen Ärger, jetzt habe ich da schon. Und wir treffen uns im Laufe des Jahres, glaube ich, auf der Eurobike. Mhm. Oder hatten wir schon vorher drüber gesprochen? Ich weiß es nicht mehr genau. Und du sagst zu mir, es hat eigentlich keine großartige Berichterstattung gegeben, weil ihr wart damals zu zweit für komplett Europa zuständig.
Ja, also wenn du jetzt sagst 10 Jahre, dann war das die globale Organisation, die zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen in US aktiv war, im Fundraising und auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 2 Programmländer hatte, Sambia, Zimbabwe. Das war auch noch nicht so viel.
Wahnsinn. Es gab aber nur Christina und dich eigentlich für die
europäischen. Ja, genau. Christina hatte gegründet, dann das deutsche Office Ende 2013.
Das deutsche Office in Innsbruck, ja.
Das deutsche verteilte Office. Nein, offizieller Sitz immer noch in Schweinfurt.
Ah ja, okay.
Ja, ja.
Warum, das erklären wir vielleicht später dann auch noch. Warum gerade Schweinfurt?
Ja. Also genau, man kannte uns in Deutschland und Europa fast noch gar nicht. Und dementsprechend waren wir so richtig mit Aufbauarbeit beschäftigt. Und du hast auch deinen Teil dazu beigetragen.
Ja, also das ging dann eigentlich deswegen Zufall oder Schicksal. Es ging per Schicksal, laut dir, dass wir dann gesprochen haben. Und es war auf der Eurobike, glaube ich. Und ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass da jetzt. Und dann kamen wir auf die Idee, nochmal was zu machen. Und wenn ich irgendwie was machen will, was nicht so selbstverständlich ist und was schnell umgesetzt werden muss und was eine große Reichweite hat im Fahrradbereich, dann gehe ich immer zum Tom Parts von MTB News. Und das muss man schon mal sagen, der Kerl hat so ein riesiges Herz. Und er hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt, wir können das auf MTB News machen. Kurzum, wir haben eine Verlosungsaktion gestartet auf MTB News, die dieses Jahr 10 Jahre alt wird.
Ja.
Und es ist natürlich völlig ausgeartet, weil mich dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz gebracht hat. Und also wirklich völlig ausgeartet. Ich musste das dann auch nach ein paar Jahren abgeben, weil ich es nicht mehr alleine stemmen konnte. So
nebenher. Ja, es war der Wahnsinn. Es war der Wahnsinn.
Gemacht. Und jetzt haben wir über 1 Million Euro, meintest du, inzwischen gesammelt.
Ja, diese ganze wahnsinnige Community, die da mittlerweile hintersteht.
Habt ihr eine Zahl, wie viele Menschen da inzwischen gespendet haben?
Ja, habe ich eben nochmal nachgeguckt. Also wir sind bei über 15.000 Einzelspenderinnen.
Wahnsinn.
Also die viele davon machen natürlich schon viele Jahre auch mit und spenden auch mehrfach während einer Aktion. Aber insgesamt sind es über 15.000 Individuen.
Ja, Wahnsinn. Also vielleicht zur Erklärung, das System, das wir uns damals einfallen haben lassen, war, ich habe Spenden gesammelt in der Community, in der Industrie. Und die Leute spenden.
Produktspenden, ne?
Ich habe Produktspenden gesammelt und die Leute spenden Geld. Mindestens, glaube ich, 10 Euro haben wir damals so festgelegt. Das haben wir alles so ausbaldowert. Das war gar nicht so einfach. Und kommen dadurch in den Pool und tageweise wird dann gezogen. Am Anfang hast du auch den Engel gespielt. Und dann wurden die Leute benachrichtigt. Das habe ich dann alles selber gemacht, so naiv. Aber warum ich das erzähle, ist, also warum es so ausgeartet ist, ist eben auch, weil ich bei ein paar Leuten angerufen habe in der Industrie und ich dachte, ich frage nach meinem Helm. Und einer der ersten war der Sebastian Mark, der war damals Marketing Manager, Brand Manager bei Specialized. Hm. Und dann sagt er zu mir, ja klar, es ist immer dabei, was hättest du denn gern, ein Stumpy? Und in dem Moment, ich habe es ihm auch letztens erst wieder erzählt, ist mir so ein bisschen eben der Atem gestockt und ich so, das so zu der Klassiker, ja, das würden wir nehmen.
Okay.
Und da wusste ich, jetzt müssen wir Gas geben. Also da ist wirklich was zu holen. Und dann waren noch andere, der Ulf war damals bei 510, der war immer sofort dabei. Oder der Richie, einer, der inzwischen Sweet Protection macht, damals, glaube ich, Endura gemacht hat. Die haben alle so tolle Pakete geschnürt und waren mit Herz und Leib dabei. Also es ist
Einfach so cool, wie die ganze Industry so zusammengekommen ist. Ne? In einer Sache findet man sich dann einfach gemeinsam.
Ja, also das wollte ich nochmal sagen, dass das auch so eine Beschleunigung war, die jetzt nicht irgendwie von mir kam oder so, sondern von draußen einfach, wie die Reaktion war. Und das, genau. Also das zum einen, so wie es abläuft und natürlich der Aufruf für alle ab 1. Dezember jeden Tag zu spenden und was zu gewinnen oder zu gucken,
wann. Ich muss eine Sache dazu sagen.
Ja, gerne.
Man darf auch teilnehmen, ohne zu spenden mittlerweile. Das Ganze hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Also die Teilnahme ist nicht spendenabhängig. Wir freuen uns natürlich über jeden, der mit einer Spende dabei ist. Aber man kann auch so teilnehmen, weil das einfach rein gesetzlich dürfen Gewinne, also Verlosungen, nicht abhängig von einer Spende sein.
Okay,
also
die Spende darf keinen Gegenwert. Die ganze Zeit illegal gehandelt?
Naja, wir haben das weiterentwickelt, würde ich sagen, über die Jahre.
Naja, also
wir sind in so vielem professionell geworden.
Ihr wisst gleich, warum ihr spenden solltet, weil da kommen wir jetzt also dann wirklich dazu. Wir sind ja hier, um nicht über diese Spendenaktion zu sprechen, sondern darüber, was World Bicycle Relief ist, was ihr da tut, damit die Leute verstehen, dass das Geld dort so gut aufgehoben ist und tatsächlich einen immensen Impact hat. Weil das ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen so die Hemmung, wirklich zu wissen, wo kommt es an, wie funktioniert es tatsächlich, kommt es überhaupt an. Und bei euch kann man das halt unterschreiben. Und das ist so ein ausgetüfteltes Projekt, das auch erklärungsbedürftig ist, weil es geht noch mehr um nicht nur dieses eine Rad, sondern um eine ganze Infrastruktur drumherum. Also vielleicht ganz kurz, was macht eigentlich World Bicycle Relief?
Ja, es ist eine dankbare Geschichte zum Erzählen, weil es eigentlich so simpel ist. In Regionen auf der Welt, wo es kaum Transportmittel gibt, wo es dennoch sehr, sehr weite Distanzen zu überbrücken gibt für die meisten Menschen, um allein Wasser zu holen, zur Schule zu kommen, Gesundheitszentren zu erreichen. Also hauptsächlich in ländlichen Regionen von strukturschwachen, einkommensschwachen Ländern, kann ein einfaches Fahrrad, ein robustes, einfaches Fahrrad, komplette Leben, komplette Gemeinden, ganze Regionen verändern. Wirtschaftlich auf ein anderes Level bringen, genauso wie im Bereich Gesundheit oder Bildung Leben verändern. Wenn Menschen mobil werden mit unserem Buffalo-Fahrrad, also wir arbeiten mit dem Produkt, das Buffalo-Fahrrad, was speziell für die Nutzung in diesen Regionen entwickelt wurde, kann man sich den Unterschied vorstellen, ob ich die 6 Kilometer als 10-Jährige zur Schule laufe und gehe oder mit einem Fahrrad fahre. Ob ich die 20 Kilometer bis zum nächsten größeren Markt, wo ich meine Produkte als Bäuerin verkaufen möchte, mit der Last auf dem Rücken zu Fuß gehe oder ob ich sie auf ein Fahrrad packe und dorthin radel. Ob ich meine kranke Oma irgendwie zu einer Gesundheitsstation transportieren muss, die ungefähr 30 Kilometer weit weg ist, oder ob ich es schaffe, sie auf dem Fahrrad mitzunehmen, ist, ja, kann Leben retten. Also die Räder werden teilweise tatsächlich als Krankenwagen eingesetzt. Das ist unsere Arbeit als internationale Hilfsorganisation. Also wir haben Hilfsprogramme, die in den Regionen Strukturen aufsetzen, um die Räder dort ja zur Verfügung zu stellen für diejenigen, die es wirklich brauchen. World Bicycle Relief hat aber auch einen sogenannten Social Enterprise Arm, Buffalo Bicycles als LTD, als For-Profit-Unternehmen, die die Räder auch verkaufen, in genau denselben Regionen, für die Menschen, die nicht ganz, ganz unten in der Pyramide stehen und es sich nicht leisten können, sondern diejenigen, die eventuell das für ihr kleine Unternehmen einsetzen wollen oder auch andere Organisationen, die es für ihre Hilfsprogramme einsetzen wollen.
Und also da werden so drauf, weil die Leute tatsächlich auf euch zugekommen sind und gesagt haben, wir hätten gerne das Rad und ihr gemeint habt, naja, aber geht halt nur an gewisse Leute und sie sagen, ja, wir wollen es kaufen, weil es eben so robust ist im Vergleich zu all dem, was wir vorher hatten und auseinandergefallen. Und es ist ja auch eben, wie du gesagt hast, für diesen Zweck gebaut, tatsächlich auf diesen Einsatz gebaut. Ich glaube, da kommen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf, weil es jetzt ein neues Produkt gibt auch. Mhm. Aber es ist schwer, aber es ist super robust, es ist super simpel zu reparieren. Es hat diese Transportoptionen. Und vielleicht möchtest du was dazu sagen, wie die Infrastruktur drumherum dann eben auch ist. Wenn du sagst, es kommen eben For-Profit- und Non-Profit-Räder und dann dazu
zusammen, um den größtmöglichen Impact vor Ort zu machen. Vielleicht ganz kurz zum Rad. Es heißt Buffalo, weil es besonders stark und robust ist. Es ist ein Stahlbüffel, besteht hauptsächlich aus Stahl, daher, ich glaube, fast 24 Kilo schwer. Es hat einen eigens entwickelten Lastengepäckträger, der für 100 Kilogramm ausgelegt ist, plus Fahrergewicht. Also man kann alleine Lasten von 100 Kilogramm mitnehmen. Es ist super simpel. Wir arbeiten nur mit einem Modell für alle, ein 26 Zoll, etwas vertiefter Einstieg am Oberrohr für Frauen, vor allen Dingen mit Röcken, aber auch für kleinere Kinder. Und halt super simpel zu reparieren. Mit einfachsten Ersatzteilen, auch kompatibel, die vor Ort eben auch dann nicht nur Buffalo Bicycle Parts sind, sondern auch andere Teile, oder kreative Lösungen gefunden werden.
Wobei es ja Mechaniker auch gibt, die tatsächlich als Bike Mechanics ausgebildet werden.
Das ist dann Teil der Infrastruktur, auf die wir besonders Wert legen, die wir drumherum bauen. Also es geht nicht nur darum, wir stellen Räder zur Verfügung, und das war's, sondern es geht wirklich um einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir wollen auch Know-how vermitteln, bilden deshalb immer in den Regionen, in den Gemeinden, wo wir Programme aufbauen, Menschen aus, Männer und sowie Frauen, die dann eine Buffalo Bicycle Mechanikerinnen-Ausbildung bekommen und das Know-how vermitteln. Dadurch werden wiederum Jobs geschaffen. Dadurch, dass die Räder ja auch über die philanthropischen Programme sowieso in eine Gemeinde kommen, ist dann auch der Bedarf da und der Job lohnt sich, sagen wir mal so.
Vielleicht auch, darüber hinaus, weil sie Großfläche kommen. Also das muss man vielleicht, bei euch ist es immer, für euch ist es so selbstverständlich, aber ich weiß noch am Anfang, wie ich mir gedacht habe, ja, da wird dann irgendwo ein Mädchen rausgesucht und die hat besonders gute schulische oder die hat den Bedarf besonders und die bekommt dann ein Rad. Aber bei euch ist es ja gleich mit Schwung hunderte von Rädern in einer Region, um das tatsächlich auch nachhaltig.
Wir haben die Programme auch insofern weiterentwickelt in den letzten Jahren, dass wir jetzt auch nicht mehr nur sagen, hunderte Räder für eine Schule zum Beispiel, sondern wir sprechen von sogenannten Mobilized Communities, Mobilität für alle. Das heißt, wir gehen in eine ganze Region rein. Das ist auch nicht mehr nur ein Dorf, sondern eine gesamte Region, ein Distrikt, und machen dort als erstes eine Mobilitätsanalyse. Was ist der Bedarf? Wo sind die Herausforderungen? Liegen die vor allen Dingen im Bereich Bildung? Wie sind die Schulen verteilt in der gesamten Region? Wo sind die Gesundheitszentren? Was sind die Wege, die gefahren werden? Machen mittlerweile, haben wir Tracking-Systeme, um das im Vorfeld genau abzustecken. Was ist der Bedarf? Dann können wir darüber in Zusammenarbeit mit den Gemeinden selbst, also die Gemeinden wählen dann ein Komitee von Repräsentanten, die in Zusammenarbeit mit unseren Programmteams vor Ort dann identifizieren, in welche Sektoren, ist es Bildung, Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung, gibt es besondere Women Groups zum Beispiel, die Produkte auf irgendwelchen Märkten verkaufen, also die Sektoren, die Gruppen sowie den Bedarf analysieren und identifizieren, und darüber wird dann, das ist schon mal monatelange Vorarbeit, ne? Also darüber wird dann, werden Listen entwickelt, welche Individuen die Räder bekommen und wie sie ausgeliefert werden. Damit einher geht die Mechanikerinnenausbildung, genauso wie auch immer der Aufbau von mindestens einem Shop. Also es gibt auch immer dann einen Fahrradshop in der Region mindestens, über den Ersatzteile bezogen werden können, wo Mechaniker natürlich auch arbeiten. Und
betreiben die den Shop dann selbst, oder ist das dann eure World Bicycle Relief Shop, der von euch finanziert wird weiterhin, oder?
In dem Fall ist es ein Buffalo Bicycle Shop, der zu uns gehört, den wir aufbauen, dort Menschen anstellen. Mhm. Ja, darüber hinaus die Mechaniker, die arbeiten selbstständig.
Okay.
Die bekommen die Ausbildung von uns als Teil des philanthropischen Programmes und die machen sich dann selbstständig damit.
Okay. Vielleicht springen wir nochmal ein gutes Stück zurück, nämlich an den Anfang und die Grundmotivation, weil der Gründer, diese Gründergeschichte hängt ja auch nochmal mit dem Fahrrad zusammen. Es gibt einen Grund, warum er so Fahrradkenntnisse hat und warum das Fahrrad so aussieht und warum es ja wirklich, kann man schon so ein bisschen sagen, die weltbesten Engineers an so einem Fahrrad arbeiten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Magst du ganz kurz erzählen, wie World Bicycle Relief überhaupt ins Leben gerufen wurde?
Ich versuche es kurz, aber es ist so eine schöne Geschichte. Also unser Gründerpaar, FK Day und Lea Misbach Day.
Seine Frau?
Ex-Frau.
Oh.
Ja.
Ah,
aber
ich, was jetzt
trotzdem noch unser Gründerpaar. Ja. die beiden, also sagen wir vielleicht von Anfang an direkt dazu, FK Day ist auch einer der Mitgründer von SRAM.
Das erklärt uns, SRAM sitzt in Deutschland in Schweinfurt.
Richtig.
Deswegen hier der Zusammenhang.
Und SRAM spendet zum Beispiel etwas Büroraum für uns und deswegen sitzen wir auch in Schweinfurt.
Ja, okay.
In Deutschland. Und FK und Lea haben sich im Jahr 2005, Anfang 2005, kurz nach dem Tsunami, den wir alle noch vor Augen haben, Ende 2004, in den Kopf gesetzt, sie wollten helfen vor Ort, den Menschen helfen, also klassische Katastrophenhilfe eigentlich in Südostasien. Lea ist Fotografin, Dokumentarfotografin, und ist eben mit ihrer Kamera losgeflogen, FK. Und sie waren dann eine Zeit lang in Sri Lanka unterwegs und wollten sich ein Bild von der Lage vor Ort machen, um einzuschätzen, an wen sie einen großen Geldbetrag spenden wollten. Das war die Motivation. Je mehr Zeit sie dort verbracht haben, umso mehr haben sie die Situation verstanden und umso mehr hat FK gedacht, ey mein Gott, wir haben jetzt mit so vielen Organisationen hier gesprochen, wir können Hilfspakete senden, wir können Wasser, Medikamente, was weiß ich was machen. Oder wir können vielleicht das machen, was ich eigentlich am besten kann, Wir bringen hier Mobilität hin. Die Menschen brauchen eigentlich Fahrräder, um wieder von A nach B zu kommen. Die waren alle im Landesinneren, die Küstenorte waren zerstört und die wollten eigentlich nur zurück in ihre Heimatorte und den Wiederaufbau nach vorne bringen. Die Kinder wollten wieder zur Schule. Es mussten Dinge transportiert werden, aber die Straßen waren kaputt. Autos sind nicht durchgekommen und es wurden einfach Räder gebraucht. Und dann hat AFK gesagt, nix da Care-Pakete, wir machen Fahrräder. Und hat dann noch ziemlich viele andere Brands aus der Industry mobilisieren können. Die haben sich zusammengetan. Da war auch Trek dabei damals, Specialized. Und haben viele Räder aus Indien angekauft und die über Strukturen von World Vision damals in Sri Lanka in Hilfsprogramme gebracht. Das war ihr Ding. Damit haben sie sich auch gut gefühlt, hatten das Gefühl, den richtigen Ansatz gefunden zu haben und sind aber wieder nach Hause und back to business. Ein paar Monate später, gar nicht lange Zeit später, kam World Vision auf ihn zurück und sagte, so einen Impact haben wir selten gesehen. Die Menschen können sich selbst helfen. Mhm. Die werden mobil, kommen wieder zurück in ihre Strukturen und werden dadurch aktiv. Könnt ihr euch vorstellen, das auch größer aufzuziehen? Und relativ konkret, eigentlich brauchen wir sowas im ländlichen Afrika. Da sterben buchstäblich Menschen, weil sie die Wege nicht schaffen, von A nach B irgendwo in die Klinik zu kommen. Und das ging ziemlich schnell. Also noch 2005 wurde World Bicycle Relief gegründet und das erste Programm in Sambia ausgerollt im Gesundheitswesen damals.
Wahnsinn. In wie vielen Ländern seid ihr heute aktiv und welche Länder wären das?
Es gibt mittlerweile Buffalo-Räder in 21 Ländern auf der Welt. Wow. Wir haben eigene Programmländer. Gerade ist noch ganz, ganz frisch ein neues dazugekommen. Mittlerweile 7. Und das sind als erstes Land, wie ich gerade gesagt habe, Sambia. Danach kam Zimbabwe, Malawi, Kenia dazu. 2020 haben wir einen eigenen Programmstandort in Kolumbien eröffnet. Und 2023 in Uganda und jetzt gerade ganz, ganz kürzlich in Tansania.
Wie wird das ausgewählt? Oder gibt es vielleicht auch so Schritte, dass man sagt, Mensch, hier in diesen Regionen, man kann sich fast, weißt du, Kenia hat ja eine gewisse Entwicklung auch mitgemacht über die Jahrzehnte, muss man ja jetzt schon sagen.
Oh, habe ich Kenia gerade gesagt? Kenia ist auch dabei.
Ja, Kenia hast du gesagt. Ja. Aber das würde mich zum Beispiel interessieren, ob man dann irgendwann mal sagt, ja, man zieht weiter sozusagen, man hat hier in Anführungszeichen seinen Job erledigt oder das Land hat sich so weit entwickelt? Oder ist das so?
Ja, ist eine super interessante Frage. Wir wollen wachsen und es gab zu verschiedenen Entwicklungsstufen innerhalb der Organisation auch verschiedene Strategien dazu. Seit ein paar Jahren ist Scaling für uns Nummer 1. Also wir haben das große Ziel, 1 Million Räder zu erreichen 2025. Ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, Anfang oder Ende 2025.
Wo steht ihr ungefähr also jetzt?
Aktuell, die ganz aktuelle Zahl ist bei 840.000. Mhm. Also es fehlen noch ein paar, aber es ist auch machbar, wenn man sich die Wachstumsraten
Spenden.
Ja, genau. Ich glaube, der Bedarf, der wird zu meiner Lebzeit vielleicht nicht mehr gedeckt werden. Auch nicht im ersten Land, wo wir angefangen haben, wo wir die meisten Räder haben in Sambia. Die Länder entwickeln sich natürlich auch anders weiter. Es hängt jetzt natürlich nicht nur an dem Rad, aber wenn wir darüber sprechen, ist der Bedarf gedeckt? Nein, niemals. Also es sind fast 1 Milliarde Menschen in ländlichen Regionen. Ich glaube, allein in Subsahara-Afrika.
Oh, Wahnsinn.
Die abgeschnitten, was heißt abgeschnitten, aber ohne Zugang zur größeren Infrastruktur leben. Und davon sind wir natürlich weit entfernt. Dennoch macht es Sinn, auch in neue Länder zu gehen. Wir gucken nach dem Sweet Spot, wo können wir den meisten Impact erzielen. Mhm. Und der überlappt sich zwischen einerseits dem Mobilitätsbedarf, der Mobilitätsarmut, die in einer Gegend herrscht, genauso wie mit dem mit den Opportunities, die da sind, auch Fahrräder wirklich nach vorne zu bringen, über die Infrastruktur, die wir drumherum aufbauen. So, das bedingt sich ja auch gegenseitig. Es kommt da eine ganze Dynamik rein, eine ganze Bewegung in eine Region, wenn einerseits Räder übergeben werden in philanthropischen Programmen, während auch die Räder verkauft werden. Umso mehr Räder da sind, umso mehr Dynamik kommt rein und auch wirtschaftlicher Aufschwung zum
Beispiel. Habt ihr Studien gemacht?
Ja, auch da ganz frisch. Es ist viel passiert in den letzten paar Wochen.
Ich merke, also es ist wirklich, also die Professionalisierung, das habe ich jetzt so in den letzten Jahren gar nicht so intensiv verfolgt, super spannend. Sorry, Studien.
Ja, ganz aktuell im letzten Monat sind die Ergebnisse unserer randomisierten, kontrollierten Studie, die Fahrradmobilität, die Auswirkungen von Fahrradmobilität auf das Leben von Erwachsenen im ländlichen Sambia untersucht hat. Mhm. Also wirklich eine wissenschaftliche Studie, wo wir mit Kontrollgruppen arbeiten. Eine Intervention von über einem Jahr, in dem Gruppen verglichen werden. Einerseits Menschen, die Fahrräder bekommen haben, dann im Gegensatz zu Menschen aus derselben Gemeinde, aus derselben Region, die keine Räder bekommen haben. Man muss immer dazu sagen, auch die Teilnehmer, die Kontrollgruppe sozusagen, die bekommen dann auch noch Räder, nachdem die Studie abgeschlossen ist. Das hat wahnsinnige Ergebnisse erzielt. Also vor allen Dingen finde ich einfach herausragend Frauen, die Auswirkungen im Leben von Frauen, die Räder hatten und die für Gesundheitshelferinnen einerseits, aber auch Kleinbäuerinnen, Frauen, die kleine Produkte auf Märkten verkaufen, die konnten ihr Haushaltseinkommen um bis zu 50% steigern zum Beispiel. Die Anzahl von Patienten, die Gesundheitshelfer erreichen können, ist deutlich angestiegen. Und ganz interessant halt allgemein Wellbeing, Prosperität, wirtschaftliches Wachstum in einer Region ist trotz einer der stärksten Dürreperioden, die diese Region in Sambia in den letzten Jahrzehnten gesehen hat, deutlich verbessert worden. Mhm. In der Kontrollgruppe ist zum Beispiel das Konsumverhalten, die Ernährungsvielfalt, all diese Dinge haben sich sind rückläufig gewesen, während die Gruppe, die Fahrräder hatte, trotz der Dürre den Lebensstandard verbessern konnte.
Ja, Wahnsinn. Verschenkt ihr inzwischen oder verleiht ihr noch? Weil ihr hattet mal so ein System, dass man im Grunde erst verleiht, also zumindest für SchülerInnen, dass die sozusagen die Räder nicht geschenkt bekommen, sondern sozusagen ihre schulischen Leistungen nachweisen mussten, bevor sie dann tatsächlich...
Das war das sogenannte Study-to-Own-System. Mhm. Also uns ist wichtig, uns ist wirklich daran gelegen, zu sagen, die Fahrräder sind keine Geschenke. Es gibt immer eine Gegenleistung dafür, damit sie auch als wertvoll gesehen werden. Man muss was dafür tun. Bei Schülern oder Schülerinnen zum Beispiel, sie müssen ihre Schule abschließen, bekommen das Rad für die Schullaufbahn und wenn sie abgeschlossen haben, geht es in ihren Besitz über. Und so gibt es verschiedene Ansätze, jetzt auch im Gesundheitssektor oder in anderen Sektoren. Da haben wir ein bisschen experimentiert und über Pilotprojekte jetzt über die letzten 2 Jahre festgestellt, dass es noch effektiver ist, wenn die Räder nicht über dieses Study to Own in das Eigentum der Menschen übergehen, sondern wenn wir vor allen Dingen im Bereich Bildung die Räder an Schulen geben, das ist dann Schuleigentum. Ah. Die Schulen sind dafür verantwortlich, die Verantwortung zu übernehmen, also die Organisation und das Management, die Übergabe der Räder, aber auch zum Beispiel Wartung, präventive Wartung durchzuführen mit den Mechanikern. Es sind Komitees, die dann in den Schulen gebildet werden, von Eltern und Lehrern und auch Schülervertreterinnen, die Verantwortung dafür übernehmen. Und so bleiben sie garantiert länger im Bildungsbereich im Umlauf, sage ich mal. Wenn das Rad dann in den Besitz einer Schülerin oder eines Schülers übergeht, nachdem die Schule abgeschlossen ist, können wir es quasi nicht mehr weiterverfolgen, wofür es dann eingesetzt wird, ob es verkauft wird. Ne? Ja. So bleibt es länger in dem Zweck
ja,
für verstehe. Bildung
enthalten. Also immer so ein bisschen Trial and Error oder schauen, wo man optimieren immer wieder. Kann. Ja. Wie oft bist du denn unten oder unten im Süden?
Im globalen Süden.
In welchen Ländern warst du schon? Schilder mal so ein bisschen deine Erlebnisse. Das interessiert mich ja besonders. Ich weiß, vor vielen Jahren hast du mir mal ein Video geschickt, da, mein Gott, habe ich Rotz und Wasser geheult. Und ich überlege mir immer wieder, ich möchte es dann doch irgendwie sehen. Ich bin so ein bisschen sensibel. Ich nehme vieles mit.
Ja.
Ein bisschen so überempfindlich.
Ich hätte dich ja gern mal eingeladen. Ich hätte dich so gern mal eingeladen.
Ja, ich werde schon
eine schöne Geschichte gemacht.
Ja. Glaube ich, irgendwann das auch einfach machen, weil es weil es Schicksal ist.
Ja, ich war viel unterwegs, ein paar Jahre lang, vor allen Dingen so zwischen 2015, 2019, 20.
Bevor die auch Kinder als kamen. Die,
richtig. Und bevor Corona kam.
Ah, ja, genau.
Das ging dann ja so alles noch. Hand in Hand. Ja. Ja, ich habe es, ich habe das geliebt, diesen Teil meines Jobs mit vielen Journalisten, Medienproduktionen, Besuchern, Unterstützergruppen vor Ort, die Programme zu besuchen und das zu begleiten, vorzubereiten von hier aus und dann auch dabei zu sein. Ich habe einmal längere Zeit in Sambia gewohnt. Da haben wir auch eine kontrollierte, randomisierte Studie gemacht. Das war unsere erste damals. Die hat die Auswirkungen auf Mädchen im ländlichen Sambia untersucht. Zu der Zeit war ich in Lusaka und habe dann auch vom Lusaka Office aus gearbeitet.
Wie lange warst du dann vor Ort?
Super spannend. 4 Monate.
Mhm.
Ja. Und 2020 konnte ich bei der Eröffnung des Kolumbien-Büros dabei sein, auch aus Kommunikationssicht. Da waren einige Journalisten und Unterstützerinnen auch dabei. Das war spannend. Und da hat dann genau in der Woche die Pandemie eingeschlagen und wir haben es gar nicht so richtig mitbekommen. In Kolumbien war das immer noch so, mañana, also uns trifft es sowieso überhaupt nicht. Und hier ist es viel zu warm für dieses Virus und ja, das war ganz interessant, bis mich mein damaliger Partner echt anrief und meinte, ey, hier gehen in 4 Tagen die Grenzen dicht, du kommst jetzt mal bitte nach Hause. Und dann saß ich wirklich im letzten Flieger von Bogota nach Amsterdam.
Und vor Ort ist es dann vor allem Arbeit, Arbeit, Arbeit? Erfährt man viel Dankbarkeit? Entdeckt man Stellen, wo man sagt, ach, da könnte man nochmal richtig feintunen, ein bisschen rumschrauben? Das könnte man noch verbessern? Weil ihr habt ja Teams vor Ort, also das muss man ja auch sagen.
Richtig.
Das ist ja jetzt nicht so, dass es von außen gesteuert wird und keiner weiß, was passiert denn da.
Ja, und das ist auch wirklich wunderschön. Und deswegen braucht es auch nicht mehr viele Europäer oder Amerikaner, die auch zum Beispiel Medienproduktionen begleiten. Das machen wir mittlerweile alles von vor Ort. Unsere gesamten afrikanischen und lateinamerikanischen Teams bestehen aus Locals. Da ist ist keine andere... kein anderer Guide oder auch wir von extern sind nicht mehr so viel da. Es braucht es nicht mehr. Ich meine, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat sich ja sowieso verändert, auch über die Pandemie. Es hat sich aber auch vor Ort tatsächlich einfach sehr professionalisiert. Wir haben super Leute, wir haben so gute Teams da, denen man komplett alles anvertrauen kann. Das können die selber am besten. Und da haben wir auch das größte Wachstum in den letzten Jahren gehabt. Also die Teams vor Ort ausgebaut und da richtig gute Leute auch an den Start gebracht. Ja, also jetzt gerade nicht nur aufgrund meiner eigenen Familiensituation, dass ich gar nicht mehr viel reisen möchte, braucht es auch nicht mehr.
Mhm. Interessant. Ja. Aber trotzdem so deine Eindrücke vor Ort. Es ist so schwer, sich das so vorzustellen, ja. Du bist ja auch in Schulen gegangen, du hast es ja auch mitbekommen, das ist schon so ein Moment, wenn dann so ein paar hundert Räder kommen und die Kids dastehen. Ich glaube, das ist schon was Besonderes, oder?
Ja, natürlich. Natürlich. Also da wird man auch nicht müde, das nochmal und nochmal und nochmal zu erleben. Es hat natürlich was von allen. Es ist sehr intensive Arbeit immer gewesen vor Ort, weil es ja kaum ein Abschalten gibt, also bist halt einfach vor Ort und drin. kommt natürlich dazu, wenn das jetzt zum Beispiel, also diese Programme für eine Woche oder eine Medienproduktion für eine Woche ist, das weißt du selber, dass das bis auf die letzte Minute einfach dicht, um Zeit zu sparen. Und es sind dann sehr, sehr frühe Morgende, weil du den Sonnenaufgang und das schöne Licht im Morgen mitnehmen möchtest. Das heißt, man fährt meistens so um 2 oder 3 Uhr nachts raus mit den Pickups und dann in die Communities rein. Und das, es ist schwer zu beschreiben, so diese Stimmung und wo das Herz dann steht in dem Moment, das genau in Worte zu fassen, ist schwierig. Es sind ganz, ganz tolle Connections zu den Menschen. Ich meine, was wir meistens gemacht haben, ist die Geschichte suchen, ne? Also die Geschichte identifizieren, die wir dann zeigen oder aufnehmen wollen. Aber es ist schon hart. Also die Nächte sind auch in Sambia kalt zum Beispiel. Ja. Der Juli zum Beispiel ist kalt in Sambia. Dann kommst du an und die Kids, die sitzen irgendwie in ihren abgerockten kleinen Fußballtrikots und Schuhen ohne Sohle an so einem kleinen Feuer. Und die älteste Schwester macht Porridge warm für die Kinder und versorgt da irgendwie noch 5 Kleine dabei. Es ist sehr, sehr anders. Und es ist wirklich unbeschreiblich, dann das Leben vor und nachher mitzubekommen. Also mit so einer Familie über die paar Tage, wenn man die Recherche macht und die Individuen scoutet, die Geschichte scoutet, da kommt man ja sehr, sehr stark in Berührung und in Kontakt, das mitzubekommen und dann die Impact-Geschichte sozusagen aufzunehmen, dass danach, jetzt ist ein Fahrrad da und wie sich alles verändert, das ist einfach so unmittelbar. Das ist unmittelbar ein verändertes Leben.
Habt ihr Leute vor Ort, die jetzt für World Bicycle Relief arbeiten, die tatsächlich einst ein Fahrrad bekommen haben? Ist das schon so diese Generation, die dann... Also ihr habt ja zum Beispiel Geschichten auch über Mädchen, die dann studieren konnten auch oder studiert haben, so Sachen machen. Aber hat sich irgendjemand World Bicycle Relief angeschlossen und gesagt, ich will für euch arbeiten?
Das haben wir in der Tat noch nicht, zumindest soweit ich weiß. Wer weiß, vielleicht ist das während meiner Elternzeit oder so passiert. Die Geschichte habe ich noch nicht gehört. Aber was natürlich meine Lieblingsgeschichten sind die Girls, die hier vor 12, 15 Jahren die ersten Räder bekommen haben, mittlerweile Schule abgeschlossen haben. Teilweise, also es gibt diese Einzelgeschichten, die dann wirklich in die Stadt gegangen sind und die Uni besuchen, die Ingenieurinnen geworden sind. Und vereinzelt finden wir das dann mal, dass die entweder unsere Teams irgendwo sehen, die Autos von uns identifizieren, weil wir ja großflächig wirklich unterwegs sind, dann sagen, ach, ja, und dann sich melden und das Gespräch suchen. In Uganda hatten wir es, glaube ich, in Kenia, in Kisumu ist tatsächlich mal eine vorbeigekommen, dann in der Assembly, also bei den Mechanikerinnen, bei unseren Monteurinnen
und ja, hat gesagt, hey, in Afrika vor Ort stattfindet, muss man auch sagen.
Also ja, auch da genau, die Montage ist auch in jedem Land haben wir Angestellte. Was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Das sind Menschen, die vorher die schwarz gearbeitet haben meistens und was das bedeutet, im Leben eines Menschen eine Anstellung zu haben, Steuern zu zahlen, vorsorgen zu können, ein geregeltes Gehalt, also überhaupt ein Bankkonto zu eröffnen und da kommt am Ende des Monats Geld drauf. Das hat mir auch einiges vor Augen geführt.
Und sie kam in der Assembly vorbei, sorry.
Ja, die kam vorbei und sagte, hey, ihr seid hier. Ja, ich habe es gesehen, zufällig. Und ich arbeite jetzt hier in der Stadt, bin super glücklich. Dank euch konnte ich die Schule abschließen. Und das ist toll. Und da suchen wir schon deutlich mehr nach. Wir haben jetzt einmal in diesem Jahr ein Team gehabt, was in eine der ersten Regionen in Sambia, in ganz, ganz im Norden, fast kongolesische Grenze, nochmal hingegangen ist. Da haben wir vor 10 Jahren Räder ausgeliefert und die haben, weil das mit einem großen Unternehmenspartner war zu der Zeit, die auch gerne wissen, was jetzt passiert eigentlich 10 Jahre nachher, Da sind wir nochmal in die Schulen gegangen mit unserem Sambia-Team und die konnten auch diese tollen, tollen Geschichten identifizieren. Mhm. Und die Räder sind halt tatsächlich einfach noch da. Die haben dann nicht mehr dieselben Pedalen und die ganz bestimmt nicht die Griffe und den Sattel. Aber der Rahmen, der ist irgendwie unkaputtbar. Der läuft und läuft, ja.
Und auch unverkennbar. Wie bist du denn überhaupt zur Bicycle Relief gekommen? Wie landet eine Lena dort?
Ja, ich habe selber ein Fundraising gemacht für die Organisation. 2012, 2013 bin ich damals mit meinem Ex-Partner mit dem Rad selber so um die halbe Welt gefahren.
Deswegen meine Frage zum Eingang. Radeln durch Südamerika oder radeln durch Afrika? Ja. Ja. Und du hast World Bicycle Relief entdeckt und ihr habt dann Fundraising für World Bicycle Relief privat.
Genau, damals gab es das deutsche Büro noch nicht oder überhaupt kein europäisches Büro, sondern nur das US Fundraising Büro. Und ich habe tatsächlich gesucht. Ich wollte ein soziales Projekt unterstützen mit dieser Reise und am liebsten thematisch passend. Und ich habe zuvor in Kapstadt studiert und relativ viel Zeit schon auf dem Subsahara-Afrika verbracht und bin dort gereist und hatte schon mein Herz irgendwie an den Kontinent vergeben. Also ich habe blöd gegoogelt. Ich habe Fahrrad und Afrika gegoogelt und habe World Bicycle Relief gefunden. Habe die Kollegen in US angeschrieben und somit wurden wir damals zu den ersten europäischen Fundraisern und waren dann anderthalb Jahre auf dem Rad unterwegs. Als wir zurückkamen, hatte ich keinen Job und wusste nicht.
Du warst tatsächlich die erste European Fundraiserin? Mhm. Wahnsinn. Sind wir eigentlich mit MTB News die größten europäischen Fundraiser?
Ja, also es ist für uns eine der wichtigsten und wirksamsten Aktionen jedes Jahr. Es gibt eine andere Gruppe, das sind die Tech Bikers. Die sind auch mittlerweile seit 10 Jahren dabei. Das ist eine Gruppe von so ein Mix aus Start-up-Lern, Techies, Investoren, die machen einmal im Jahr ein Ride zusammen und das ist eigentlich so ein Vernetzungsride. Und es geht darum, Zeit auf dem Fahrrad zu verbringen, so abseits von allen anderen Events und cool. Business-Actions, die man sonst so macht, einfach aufs Fahrrad setzen. Da hat man irgendwie eine andere Kommunikationsebene, anderes Eye-Level und das ist eine sehr eingeschworene und vor allen Dingen auch committete Gruppe World Bicycle Relief gegenüber. Die machen das seit 10 Jahren für uns jedes Jahr, immer wieder mit ein paar neuen und ein paar alten Leuten dabei und sitzen 4 Tage auf dem Rad und die haben auch schon richtig, richtig viel Geld.
Ja, also ich meine, vielleicht haben sie es ja auch, gell? Aber das ist ja dann sehr cool, dass das Fahrrad so ein bisschen das Golf der Start-up-ler zu sein scheint.
Mhm. Total. Ja, ich denke auch jedes Mal, das könnte man auf jede andere Branche eigentlich auch anwenden. Leute aufs Rad bringen und so auf eine andere Kommunikationsebene, andere Kontaktebene.
Was hättest du denn noch so den Leuten da draußen mitzugeben, wenn sie jetzt sagen, boah, hey, also World Bicycle Relief, cool, ich spende auf jeden Fall jetzt jeden Tag, wann auch immer ihr etwas seht, wo ihr denkt, oh, das möchte ich gern haben, da möchte ich auch gerne an der Verlosung teilnehmen, da könnt ihr an dem Tag spenden. Aber egal, es geht jetzt nicht hier so um, ich glaube, jeder trägt so ein bisschen oder sehr viele Menschen tragen in sich, ich will etwas tun und wissen nicht genau wie und wo. Ich habe mit ein paar Leuten in der letzten Zeit gesprochen, die Entwicklungsarbeit betrieben haben und ganz desillusioniert zurückkamen. Deswegen bin ich auch so happy irgendwie mit World Bicycle Relief, weil ich da so sicher weiß, dass der Impact da ist. Aber wie kann man sich denn noch engagieren, wenn du sagst, du warst selbst Fundraiserin und das sind solche Projekte? Was hättest du denn so für Ideen den Leuten mitzugeben, dass sie sich von der Familie bis zu richtigen Branchen irgendwie engagieren?
Ja, man kann wirklich die verschiedensten Perspektiven da einnehmen. Das geht von bis. Also wer eventuell nicht das eigene Kleingeld gerade noch über hat, um das neben Ukraine und an anderen Kriegen auf der Welt und Klimakrise und so weiter. Also wir wollen ja auch an so viele Dinge spenden und unterstützen und man kann sich kaum retten vor Möglichkeiten. Wer nicht selber Geld spenden kann, kann immer unterstützen, indem er zu seinem Geburtstag oder für einen Ride oder in der Schule der Kinder oder wo auch immer einfach das Projekt bekannt macht und andere Menschen motiviert, zum Beispiel aufs Rad zu gehen oder sich zu engagieren, also zusammenkommen als Community, zusammenkommen im eigenen Netzwerk, in der eigenen Familie oder wie auch immer. Also ein eigenes Fundraising in dem Sinne starten oder die Idee mit zum Arbeitgeber nehmen und sagen, wie wäre es, wenn wir hier zum Weltfahrertag oder zur Mobilitätswoche oder was gibt es noch alles, fahr mit dem Rad zur Arbeit, wenn wir das als Anlass nehmen, auch gleichzeitig Spenden zu sammeln und wenn wir in Teams von ein paar hundert Leuten dann sprechen. Also wenn da jeder nur 5 Euro gibt, dann ist das schon ein ordentlicher Batzen, der da im Endeffekt steht.
Und der Arbeitgeber soll es verdoppeln und kann es von der Steuer absetzen.
Richtig. Oder die Überstunden kann man auch zum Beispiel in Spenden umwandeln. Oder ja, also überall einfach die Message mitnehmen und selber dahinter stehen. Ich glaube, das ist für uns auch so der größte Wert. Die Kommunikation, die wir machen, ist das eine. Wir können berichten aus unserem Programm. Wir können versuchen, so transparent wie möglich zu sein und zu reporten. Aber wenn jemand, so wie du jetzt sagst, ich sehe einfach den Impact, du stehst dahinter, du bist committed seit Jahren und das auch anderen mitteilen kannst, die dir vertrauen, Sissy, weil du Sissy bist und weil sie dich kennen, dann hat das einfach eine andere Wirkung nochmal.
Ja, vielen Dank hierfür. Es hat sich total viel getan in dem letzten Jahrzehnt, stelle ich schon fest. Und eine Sache, die sich auch entwickelt hat, ist das Fahrrad. Das durfte ich dieses Jahr auf der Eurobike sehen. Es gibt ein neues Buffalo-Bike. Und es macht sehr viel Sinn, weil ihr natürlich auch in Regionen seid, die durchaus, sagen wir mal, gelinde hilly sind. Also es geht nicht immer flach dahin. Und gleichzeitig war, glaube ich, klar, SRAM als der Schaltungsspezialist schlechthin, so eine Schaltung ist auch sehr anfällig. Magst du mal erzählen, wie das neue Buffalo Bike, und da möchte ich noch eine Sache dazu sagen, und das ist genau das, was ich meinte am Anfang mit dieser Expertise in-house. Ich habe einen Film gesehen und darin sagt eben FK Days Bruder, der wahrscheinlich, ist er noch CEO von SRAM?
Ja.
So ein bisschen Problem damit hat, dass, also scherzhaft, aber er erwähnt durchaus, dass er sehr gute Ingenieure nicht bei SRAM halten kann, die sagen, ich möchte wechseln und wir bei Supergrave tatsächlich, also etwas schaffen, das tatsächlich so einen Impact hat und nicht nur die weltbeste Schaltung für Rennradfahrer mit viel Geld. Für die Startup.
Ja, also leider, was heißt leider? Es ist natürlich so, dass wir die Komponenten und auch das Rad Buffalo, so wie es jetzt entwickelt wurde, das konnten wir bei SRAM nicht so finden und auch nirgendwo anders in der Industrie. Das musste tatsächlich selbst entwickelt werden für diese Zielgruppe. Und das ist auch vollkommen okay. Also da konnte FK sich dann ja auch wirklich austoben in seiner Produktentwicklung und mit den Superingenieuren, die er in seinem Netzwerk hatte. Mittlerweile ist es so, wir haben ein eigenes Product Development, also World Bicycle Relief, Buffalo Bicycle Ingenieure. Das Product Development sitzt in Schweinfurt, also in Deutschland. Tatsächlich sind einige von denen bei SRAM abgeworben oder haben gewechselt und hatten einfach Bock, für WBR zu arbeiten. Und ja, es hat länger gedauert. Wir haben die Idee schon sehr lange verfolgt, eine Schaltung ans Rad zu bringen, weil ja, der Bedarf ist einfach so krass da. Auch nicht nur in hügeligen, bergigen Regionen, sondern auch tatsächlich dafür, wenn du mit schwerer Last fährst, dann ist es auch sogar auf gerader Strecke oder dann auf Dirt Roads was sehr hilfreich, schalten zu können. Im Markt gab es wiederum keine Schaltung, die den Ansprüchen genügt hätte. Also kein Kompromiss wirklich dabei. Und da hat sich das Team um Andy Samways bei uns lange zusammengesetzt und ja eine Zweigangschaltung entwickelt, die eigentlich ein doppelter Single Speed ist.
Zwei also, Ketten an einem Rad, ja.
Ja, genau. Und es wird geschaltet durch Rückpedalieren. Also ein kurzes Rückpedalieren schaltet auf das andere Kettenblatt und ja, so kann man von 1 zu 2 zumindest hin und her schalten. Die ist super robust eben fürs Buffalo gemacht, nicht anfällig. Und es ist sozusagen, es ist kein neues Rad, aber ein echt deutliches Update
für das und Buffalo. Wird das jetzt flächendeckend ausgerollt oder besteht das alte Buffalo Bike noch und nur in gewissen Regionen oder wird das jetzt laufen?
Ja, auf jeden Fall besteht das alte genauso wie es war und wird auch weiter so genutzt. Wir haben über Jahre mittlerweile jetzt diese neue Schaltung getestet vor Ort. Wir haben sogenannte Test Rider Groups, die uns ziemlich viel Feedback und Insights geben in die Performance. Bevor wir es jetzt wirklich ausrollen konnten. Es ist mittlerweile zu haben in den Shops, in den Ländern und in unseren Programmländern kann man es erwerben. Die Nachfrage ist deutlich da, also ist der Absatz ist gut. Cool. Und wir fangen an, das langsam auch in die Programme einzuarbeiten.
Cool, super.
Ja.
Lena, fällt dir noch irgendwas ein? Möchtest du noch was? Haben wir was vergessen?
Ach du, ich kann noch eine Stunde mit dir weiterreden, also. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesagt. Ja.
Man kann euch natürlich auch online auschecken. Man kann viele Filmchen ansehen, man kann viele Beispielfilme sehen. Und ja, was soll ich sagen, Lena, ich möchte mich bei dir bedanken für die letzten 10, 11 Jahre. Also eure Arbeit ist wirklich unglaublich und das macht mich richtig optimistisch und freudig. Bei all den negativen News, die wir so erleben. Es ist einfach die Welt. Und das muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Es ist so viel Potenzial. Und es sind so, so, so viele Menschen, die dieses Potenzial auch wirklich fördern wollen. Also der Mensch an sich ist nicht böse. Daran glaube ich tatsächlich immer noch. Ich glaube, wir müssen diese Geschichten erzählen.
Ja.
Von Leuten, die tatsächlich was bewegen, die was bewegen wollen. Und was passiert, wenn was bewegt wird. Wie das so ins Rollen kommt. Ja. Und das ist, also vielen, vielen Dank an euch alle.
Das muss ich genauso zurückgeben an dich, Sissi. Also tausend Dank von unserem gesamten Team. Ich muss dazu sagen, diese zündende Idee von dir, die du beschrieben hast vor 11 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, so viel Impact haben wir in Europa mit keinem anderen Unterstützer oder Unterstützerin erreichen können.
Techies.
Nein, also es war deine Idee und du hast dich so krass dahinter geklemmt. Du hast alle Menschen angerufen und begeistern können und zusammengebracht in diese Aktion.
Also es war so wenig, es war brutal viel Arbeit, aber es war so wenig Effort möglich, nötig, die Leute zu begeistern. Und da war es auch so, weißt du, wenn so ein Basti sagt, willst du einen Stumpjumper haben, dann brauchst du das nur woanders erwähnen. Und natürlich will der Nächste auch irgendwie was Großes spenden. Und die Bereitschaft war so da und die haben mich alle so toll unterstützt und natürlich das Team, also Tom, einfach zu sagen, keine Sekunde zu zögern, als wir da auf ihn zugekommen sind und er war sofort, ja klar, als ich dann mit den Ideen, können wir das vielleicht täglich machen und er so, ja klar, kein Thema. Also es ist wirklich, der Typ, ich kann es sagen, weil er nicht zuhört, dann darf ich ihn mal loben, ist einfach, der hat schon echt ein sehr, sehr großes Herz da drin. Und das ist und die Leute vor allem. Also das war ja, das erste Jahr war so verrückt. Wir dachten ja, vielleicht kommen da so 3.000 Euro zusammen oder sowas. Ja, also wir hatten keinerlei Vorstellung. Und der Tom hat mir dann jeden Tag, hat er uns doch einen Screenshot geschickt. Und wir konnten es alle gar nicht glauben. Und das ist, also eigentlich geht der Dank daraus an die 15.000 Einzelpersonen, oder? Weil das ist es dann tatsächlich, da können wir ja machen, was wir wollen. Das ist einfach super und wirklich jeder Euro zählt und geht an die richtige Stelle. Und ich durfte dann damals auch noch die Leute da benachrichtigen, die ersten 4, 5 Jahre, die dann die Sachen gewonnen haben.
Und
es ist einfach so eine Win-Win-Win-Win-Situation.
Es ist einfach mega, mega wirklich und das liebe ich auch so an diesem Job, zu sehen, wie eine globale Community, einfach Bike-Fans, Radler und Radlerinnen von überall auf der Welt in diesem Thema zusammenkommen und Bock haben, anderen Menschen auch Fahrradmobilität zu ermöglichen.
Und ich glaube, man versteht's, ja. Und ganz ehrlich, deswegen dieser Zufall-Schicksalsgedanke, hätten jetzt zum Beispiel 5 Leute damals in dem Jahr über euch geschrieben und berichtet, hätte ich gesagt, ah cool, Lena, und wäre gegangen. Hättest du nicht gesagt, hey Sissi, wir hatten keine Kraft, irgendwie großartig PR zu machen und niemand hat über uns berichtet, Also das war ja da, wo ich so ein bisschen sauer wurde und gedacht habe, Mensch, wir sind 10-Year Anniversary People. Wir suchen doch immer nach Geschichten. Das geht nicht, dass das so vorbeizieht. Und manchmal weiß man nicht, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Egal, also da müssen wir jetzt, das wird jetzt hier so persönlich emotional. Ich will euch gar nicht langweilen, aber ich bin heute hier in diesem Moment sehr emotional und sehr, sehr happy. Ja, yeah. Auf die nächsten 10 Jahre. Meine große Bitte natürlich an alle euch da draußen. Spendet oder sprecht drüber oder beides oder macht irgendwas. Und es muss gar nicht bei Bicycle Relief sein, aber ich glaube, Lena ist ja auch so ein Zeugnis dafür, wie man Dinge bewegen kann als Mensch. In welcher Form auch immer. Sogar ich konnte einen kleinen Beitrag dazu leisten, Dinge zu bewegen. Und das hat, ja, ich, die kein Blut sehen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Spenden. Bis arg bald. Nehmt fleißig das Rad. Adieu.
Adieu.